Oh, hallo. Ich hab euch da gar nicht sitzen sehen. Willkommen bei Bisschen Anders, dem besten deutschen Nerdkram Variety Podcast hier im ganzen weiten Internet. Ich bin einer eurer Podcast-Macher. Mein Name ist Nikolas und mit mir zusammen ist wieder der wunderbare
Florian Gramann dabei. Ja, ich bin auch wieder am Start. Und an diesem Donnerstag sprechen wir über eine Band, ne?
Wir sprechen über eine Band. Und wir haben auch noch einen kleinen Bildungsauftrag, aber zuallererst haben wir für euch unser wunderbares Intro.
Bildungsauftrag ist immer wichtig. Wir müssen unsere Zuschauer dazu bringen, dass sie zu Wer wird Millionär gehen und diese unnötigen Fragen, die wir hier immer stellen, auch parat haben.
Wenn jeder Life-Coach bis jetzt hat mir beigebracht, im Leben geht es nicht darum, was du kannst, es geht darum, was du weißt. Alter, du brauchst Knowledge, okay? Dann kommt der Cash, ne? Dann gehst du in die Instagram-Gruppe und dann kommt auch der Cayman S. Also,
Der Cashflow. Okay.
Deshalb Bildungsauftrag heute wieder, nein, letzte Woche auch von mir, aber heute ganz, ganz kleiner Bildungsauftrag, passend zum Thema. Florian, bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay. Die 23. Frage ist dann schon, glaube ich, 5000 Euro oder so. Gibt's überhaupt? Egal.
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist nicht 5000 Euro, das wäre wesentlich mehr.
Wir spielen ja sowieso nicht um Geld. Also.
Um Gummipunkte.
Um Gummipunkte.
Das ist auch wichtig.
Von welcher Band ist der Song Barracuda? Ist auch in unserer Playlist drin? Sollte man wissen.
Du tötest mich. Verdammt.
Ich habe auch eine kleine Auswahl. Wir hätten einmal vier Antwortmöglichkeiten.
Okay.
Wir hätten einmal als Antwortmöglichkeit A die Band Genesis. Heart als Antwort B. C wäre Blondie. Und D wäre ZZ Top. Alles, glaube ich, relativ bekannte Rock-Bands.
Ja. Also die letzten beiden sagen mir gar nichts. Ich hätte schon Genesis ausgeschlossen, aber ich glaube, es ist Genesis.
Das ist leider falsch.
Shit.
Der Song Barracuda ist von der Band Heart.
Barracuda.
Das ist ein sehr guter Song.
Ja,
aber
ja,
bisher, ein sehr guter Song. Bisher, ich habe es ja schon in unserer Folge zu Harley Quinn angebracht. In noch keinem Film oder Serie wurde der Song eingesetzt. So wird ein Satz draus. Und wenn das Wort Barracuda im Text kommt, ist auch ein Barracuda auf dem Bildschirm.
Wissen wir jetzt eigentlich mittlerweile, was ein Barracuda ist? Das ist ein Fisch, oder?
Das ist ein großer Fisch.
Das ist sowas ähnliches, der glaube ich, andere. Ne?
Ja, so ein langer Piranha, der andere kleinere Fische isst.
Ja, ich glaube auch. Barracuda, ja. Ach ja, auch wieder so ein Ding, was ich aus GTA kenne, ehrlich gesagt. Aber
kann man da Playlist kann man, bei GTA? Kann man in GTA, kann man in der GTA angeln? Kann man da Barracuda fangen?
Nee, definitiv. Wobei, ich weiß es nicht, wie es beim aktuellen ist, aber bei San Andreas ging das nicht. Da konntest du nur selber baden gehen.
Ich muss ja sagen, aber bevor wir mit unserem Thema anfangen, wir sind jetzt momentan noch in unseren lustigen 5 Minuten, quatschen wir über alles andere. Mir ist aufgefallen, in vielen Videospielen sind jetzt so Angel- oder Fisch-Minispiele mittlerweile integriert. Wie in Final Fantasy XV, in Battle Chasers oder generell. Also viele, viele große Spiele haben mittlerweile so Fisch. So kann man fischen. In Nier Automata konnte man das auch. Und ich muss sagen, mir gefällt das irgendwie. Das ist sehr entspannt.
Ja, seht ihr, nicht so viel töten, mehr fischen. Wobei, beim Fischen tötest du eigentlich auch, aber du tötest nicht so viele Menschen, das ist auch ganz gut.
Aber
guck mal, bei einem Assassin's Creed Odyssey gibt es keine Fischaktion. Zumindest habe ich das noch nicht gesehen.
Und ja, Ubisoft. Was ist denn das? Ich will mein Fisch-Mini-Spiel in Assassin's Creed Valhalla. Wird Zeit. Leute, gib mir meine Wikinger-Angel.
Yo, eine Wikinger-Angel. Ich glaube, die würden eher mit so einem Netz irgendwie fischen. Wenn das wieder so ist, dass
nee,
du
das
so
muss,
ein eigenes Schiff hast, wo du rumfahren kannst, dann wäre das eher logischer, oder?
Es gibt ja in den Assassin's Creed-Spielen immer so eine Superrüstung, die man freischalten kann, indem man irgendwie ganz viele Sachen aus der Welt sammelt oder so Aufgaben macht. Und dann hätte ich gerne, anstatt dass da irgendwie so eine coole Rüstung drin ist, hätte ich da einfach so eine legendäre Angelroute oder so.
Ja,
so Lokis Angelroute oder.
Ich finde so. Lokis Angelroute.
Ja, klar.
Wie sieht die denn dann aus? So?
Ja, die ist dann die
ist manchmal
so
unsichtbar.
Und, ja, ja, da ist dann viel, viel Gold dran und damit kann man dann, keine Ahnung, die Weltschlange aus dem Wasser ziehen oder so.
Die Weltschlange aus dem Wasser ziehen.
Also, mir ist halt wichtig, dass man neben der Tatsache, dass man, ich glaube, Römer oder Engländer wegklatschen kann, dass man auch ein paar Fische aus dem Wasser holt.
Ich glaube, das ist so ein Zelda-Ding. Ich glaube, Zelda hat das etabliert.
Konnte man auch angeln. Ich glaube,
in Ocarina of Time
konnte man angeln. Und in, ich glaube, Twilight Princess. Ich habe nicht so viele Zelda gespielt. Aber ich glaube, in denen konnte man auch angeln, ja.
Ja, also es gab relativ viele, wo das ging. Es gab dann immer so einen kleinen Teich, da musstest du einen Typen anquatschen und dann musstest du, ja, hier für 10, was war das immer, Kristalle, darfst du hier einmal angeln.
Rubine.
Rubine, genau, und dann musstest du immer, ja, du musst halt auf jeden Fall so einen dicken Fisch hochholen, ansonsten machst du Minusgeschäft und naja. Ja. Aber Leute, es gibt bestimmt auch einen Angelsimulator.
Mehrere. Also, aber die finde ich dann langweilig, die sind mir dann einfach zu dröge. Ich brauche schon ein gutes Spiel und dann brauche ich noch so
eigentlich mal angeln.
Und dann brauche ich noch so ein gutes Angel-Minispiel. Das ist so.
Wie schaffen wir jetzt eine elegante Überleitung zu unserem Thema? Es geht heute um Hard Rock, Leute. Was?
Ich glaube, ich habe eine Überleitung.
Okay.
Viele große Momente in der Geschichte beginnen mit einer Frage. Zum Beispiel, hey, willst du angeln gehen? Oder hey, willst du einen Podcast starten? Oder die dritte Variante, hey, wollen wir eine Band gründen?
Ich glaube, vor allem in der Jugendzeit unserer Eltern war dieses Bandgründen-Ding ja so ein Mega-Ding, ne? Also da gab es ja fast den, jeder hat da irgendwie so eine Band gegründet, weil das irgendwie voll cool war damals mit den Beatles und so weiter, Rolling Stones. Auf jeden Fall Band musste man gründen.
Ich kann ja mal ganz jämmerlich angeben, ich war auch in einer Band.
Ja, bist du immer noch in einer Band?
Nicht mehr, aber ich war 2 oder 3 Jahre lang Teil einer Jazzband. Wir waren auch relativ viel. Also unsere Anzahl hat immer geschwankt, aber wir waren immer so irgendwie 8 bis 12 Leute. Wir sind auch aufgetreten und haben halt wöchentlich geprobt und das war,
mir hat Spaß gemacht. Ich meine, das bietet sich natürlich für, also die Zuschauer wissen das, die Zuhörer wissen das nicht, so speziell Saxophon, das bietet sich natürlich für dieses Instrument insbesondere an. Aber bei Hardrock und Saxophon
geht alles.
Kann ich mir jetzt gerade nicht so vorstellen.
Geht alles. Man muss es nur mal machen.
Ja, aber eigentlich wollen wir ja auch gar nicht generell, wobei auch ein bisschen wahrscheinlich, es lässt sich kaum vermeiden. Wir wollen über den Film und gleichzeitig die Band Tenacious D sprechen.
Genau. Das ist ja ein Film, den kanntest du vorher noch nicht.
Nee, ich kannte ihn.
Deswegen habe ich zu der Folge jetzt zum allerersten Mal geguckt.
Ja.
Ich kannte ihn schon mal, aber ich wollte unbedingt gerne über ihn sprechen, weil ich den Film als sehr charmantes irgendwie Roadmovie Rock'n'Roll Abenteuer im Kopf hatte und ich dachte, das würde sich ganz gut für den Podcast anbieten.
Okay, du hast ihn jetzt nochmal geguckt.
Ich habe ihn jetzt nochmal geguckt, gestern Abend. Und ich muss sagen, ich finde ihn immer noch sehr charmant. Es ist immer noch eine sehr klamaukige, aber auch im Kontext sehr, sehr unwichtige, sehr unwichtiger Film irgendwie. Also vom
Maßstab,
den er annimmt.
Ich muss sagen, dass ich
Also ich breche mal eine Lanze. Ich gestehe, ich fand ihn ehrlich gesagt gar nicht mal so gut. Also ich will dir nicht deine Euphorie nehmen, du kannst gerne gegen ankämpfen. Aber ich fand ihn gar nicht mal so gut irgendwie. Ich weiß auch nicht.
Nicht. Okay.
Nee.
Weil das wäre meine erste Frage gewesen. Wie fandest du den Film? Also nicht so gut.
Ja.
Vielleicht einmal ganz kurz, falls jemand ihn nicht kennt, eine kurze Synopsis. Wir erzählen jetzt nicht den ganzen Film nach. Wir werden allerdings ein bisschen spoilern, vielleicht hier und da.
Ja, auf jeden Fall, denke ich.
Aber ja, im Grunde geht es um die
Vielleicht
Gründung
die
und also die
Spoilerwarnung noch mal ganz kurz. Also falls ihr dann doch unbedingt diesen Film gucken wollt, dann vielleicht an dieser Stelle kurz stoppen und den Film angucken und dann wieder weiterhören.
Genau, und auf jeden Fall wieder zurückkommen und weiterhören und auch anderen Leuten sagen, hey Leute, dieser Podcast ist super, da solltet ihr mal reinhören. Und falls ihr
Genau.
Haustiere habt, kauft ihr ein iPhone oder ein
Und dann
Smartphone oder ein
trefft ihr euch mit
Laptop.
eurem Kumpel oder Freundin oder was weiß ich und dann sagt ihr, komm, lass einen Podcast gründen.
Genau.
So läuft das
Keep it rolling.
heutzutage. Ja, genau.
Aber egal. Tenacious D, The Pick of Destiny. Worum geht's? Es geht um JB, gespielt von Jack Black, und Cage, gespielt von Kyle Gass.
Genau.
Und der Film behandelt quasi ein bisschen verklamaukigt oder
Also es geht ja so.
verschnörkelt die Gründungsgeschichte der Band Tenacious D. Und es geht darum, wie die
Genau.
beiden sich treffen und quasi auf ein Abenteuer gehen, um die besten Rocker der Welt zu werden. Aber nicht, indem sie sich Mühe geben und einfach richtig gute Musik machen. Das versuchen sie auch, sondern
Ja.
indem sie sich das sogenannte PDS, das Plaque des Schicksals, holen.
Display des
Das
Schicksals.
von allen Rock-Legenden der aller Zeiten quasi getragen wurde und unglaublich gute Musik mitgemacht wurde, welches, glaube ich, der Zahn des Teufels ist.
Ja, genau.
Und ja, die beiden begeben sich dann halt auf einen Roadmovie, um dieses Plaque zu bekommen, damit sie ihre Miete bezahlen können.
Wobei man sagen muss, dass das erst so ungefähr ab der Hälfte des Films beginnt. Also da ist noch relativ viel davor, bevor sie sich dann auf den Weg machen, um dieses Ding zu holen.
Ja, sie müssen sich auch erstmal kennenlernen und eine Band gründen.
Ja, aber das ist so, wie soll ich sagen? Also erstmal finde ich diesen Begriff Band ein bisschen schwierig, weil im Grunde sind es zwei Gitarristen, ne? Also beide können Gitarre spielen und können das, glaube ich, auch ziemlich gut. Jack Black übernimmt dann ja den Leadsänger. Und gehe ich auch völlig mit konform. Aber eigentlich, und das merkst du ja auch immer, wenn in dem Film quasi ihre Songs gespielt werden, hörst du ja immer noch einen Schlagzeug im Hintergrund. Und das fehlt eigentlich so ein bisschen. Da frage ich mich immer, wo haben sie denn jetzt ihren Schlagzeugspieler?
Na, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Eigenart des Films. Die beiden im Film wollen halt irgendwie die absoluten Superrocker sein, halt wie die Leute, die sie verehren, hier AC/DC, Black Sabbath,
Ja, Van
Dio kommt
Halen
ja
oder
sogar
so.
als Dio,
Ja, stimmt.
der kommt ja so von, ja, Dio kommt ja auch in dem Film vor als Charakter. Die beiden wollen im Grunde diese Super-Rocker sein, aber sie sind es halt nicht. Sie haben halt keine elektrischen Gitarren oder irgendwie eine Rhythmusgruppe, sondern es sind halt nur diese beiden doch relativ übergewichtigen, mittelalten Typen, die halt, ja, mit ihren Akustikgitarren spielen, aber trotzdem irgendwie Rock'n'Roll machen möchten.
Den Groove. Ja, also die Sache ist, die Begegnung findet am Strand in Los Angeles statt.
Nach
Oder in
einer, übrigens,
Hollywood. Ja,
diese
diese
Intro-Sequenz,
Anfang.
die find ich super. Dieser Film ist übrigens, es ist im Grunde ein Musical-Film. Wäre vielleicht noch der.
Ja, gut, aber
Es
Musical-Film
ist ein
würde ich
Musical, sie
jetzt.
fangen
Also, das
halt.
ist, naja, du sagst doch, es ist ein Roadtrip-Film und selbst
Ja,
da würde
also,
ich widersprechen,
naja, sie.
also.
Nö, das schließt sich ja nicht auf. Sie können ja trotzdem auf dem Roadtrip sein und trotzdem gibt es halt diese Musical-Elemente, dass man halt anfängt zu singen und dann damit quasi seine Probleme oder seine Gedanken quasi der Charaktere dann an das Publikum überträgt. Also das eine schließt das andere ja nicht aus.
Nee, das nicht. aber weil wir es gibt halt wirklich Musical-Filme, die komplett nur das machen, wie La La Land oder was weiß ich.
Les Miserables.
Ja, genau. Also ja. Les Miserables auf jeden Fall richtig dolle.
Ja. Aber ich würde schon sagen, auch egal, das schlägt so ein bisschen in die Richtung. Aber wie gesagt, der Film fängt halt an mit dieser Sequenz, wo
er bei seinen Eltern ist, ne?
Genau, quasi darüber singt, wie er quasi von zu Hause wegkam, weil er da sein Rock'n'Roll-Ding nicht ausleben kann. Und da kam mir so ein Gedanke, das ist diese Sequenz, also das JB ist ja im Grunde in dieser sehr oh Gott, wie heißt das jetzt auf Deutsch?
Angloamerikanischen Kirche?
Nee.
Nee, das ist ja Quatsch.
Er ist ein unzuverlässiger Erzähler, weil in der Sequenz ist er noch sehr jung, aber ich glaube, der war da in der Sequenz auch schon so Anfang 30 oder so.
Hä? Wo er da so am Tisch singt, soll er 30 gewesen sein? Kann
er
nicht sein.
Naja, ich habe halt das Gefühl, dass Jack Black in dem Fall, in dem Film, ein sehr unzuverlässiger Erzähler ist. Der erzählt halt, yo, ich habe halt schon irgendwie in jungen Jahren, habe ich mich dann auf den Weg gemacht, um halt meinen Rock'n'Roll-Traum auszuleben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das quasi nur so erzählt, aber er halt irgendwie doch irgendwie mit Mitte 30 halt dann noch irgendwie versucht hat, in seiner Heimatstadt Kickapoo irgendwie Karriere zu machen.
So meinst du das? Also du meinst eher, es spiegelt an der Stelle nicht die tatsächlich geschehene Realität ab.
Ne? Mm, genau.
So.
Und das zieht sich ja quasi auch durch den Film durch, dass das irgendwie immer, es gibt sehr starke Schwenker in dem Film.
Das nicht, aber es gibt halt immer wieder so Elemente, wo man sich vorstellen könnte, ja, okay, also das könnte den beiden durchaus passiert sein. Aber vielleicht ganz kurz, also was glaube ich bei diesem ganzen, es ist eigentlich kein Intro, aber was halt bei diesem Anfang deutlich wird, er kommt halt aus einer sehr christlich-konservativen Familie und stößt halt mit seinem Rock komplett, wie sagt man, also der ist halt ultra der, genau, ist ultra der Konflikt irgendwie mit seinen Eltern. Und der haut dann quasi, ich könnte mir schon vorstellen, dass er relativ früh ausgezogen ist. Aber wie genau, ich kenne mich jetzt auch nicht mit der Biografie von Jack Black aus, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall reist er dann halt rum und er singt halt quasi weiter, man hört den Song und man sieht dann so eine Amerika-Karte und er will nach Hollywood und dann ist da halt überall so Hollywood.
Also irgendwie in Hollywood, Washington,
Staat New York,
Hollywood, Austin, Hollywood, Florida. Texas.
Bis er dann irgendwann zum Hollywood in Kalifornien hinkommt. Was? Bäh. Magst du Hollywood nicht? Oder Kalifornien?
Ehrlich gesagt, kann ich auch ohne.
Okay. Na gut, aber wie auch immer. Auf jeden Fall, da trifft er dann quasi auf den Gitarristen Kyle Glass, ne? So hieß er doch.
Kyle Gass,
okay.
Genau, trifft er ihn am Strand. Und es ist wohl so, dass sich die beiden halt wirklich erst relativ halt getroffen hatten. Und in dem ganzen Film kommt ja auch öfter mal dieser Pizzabote vor. Der ist da halt auch in dieser Szene. Und der feiert die beiden halt total ab und wird so deren erster richtiger Fan.
Wobei ich mir auch das vorstellen könnte, dass das wirklich so passiert ist.
Ja, ja, es ist so, dass sie mit Tenacious, dem Film Tenacious, diese Pick of Destiny, so ein bisschen auch ihre Anfänge quasi mit aufgearbeitet haben, aber das halt auch als so Abenteuer-Komödienfilm halt noch ein bisschen ausschmücken und so. Aber ja, es ist wohl so, dass sie halt wirklich angefangen haben, in so kleinen Clubs zu spielen und die hatten halt so ein paar Fans hier und da. Und da haben sich dann quasi
den Pizzaboten, der auf jeden Fall Fan geworden ist.
Genau.
Auf jeden Fall, es gibt eine Szene am Anfang, oder was heißt Szene? Es ist eigentlich einfach, da sitzt halt so eine Frau am Strand halt, da sind 1000 Leute und die hat da so einen kleinen Stand, wo sie Karten legt, also Tarotkarten. Und das wird nur in dem Moment, also das ist eigentlich nur deshalb relevant, weil der, weil dann erstmal das eigentliche Intro kommt, also wer hat den Film produziert, wer sind die Hauptdarsteller, also dann ist quasi wie so bei Bond, laufen alle Namen durch.
Ist auch, und ist das auch eher ungewöhnlich, dass das alles so front am Anfang.
Ja, es gibt ein paar Filme, oder? Die damit arbeiten, ne? Es gibt ein paar Filme, die
das. Ich weiß, es war früher mal so gang und gäbe, aber mittlerweile, der Film ist ja von 2006, 2007? 2006, glaube ich.
Ja, 2006, ja.
Und ich glaube da, also das war wirklich schon eine sehr lange, auch animierte Sequenz, wo halt wirklich dann auch Production Assistants und DAs und so vorgestellt worden. Und ich hatte das Gefühl, das ist eigentlich nicht so üblich.
Du hast es auch bei einem Film wie The Blues Brothers, hast du es auch.
Ja, der ist ja noch älter.
Ja, das stimmt, der ist älter, aber du hast halt einfach die musikalische Untermalung mit einem Song von Tenacious D. Ja. Also deshalb haben sie es wahrscheinlich gemacht. Hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Und ich fand es auch nicht unpassend. Also ich fand es irgendwie cool gemacht, weil du hast halt diesen Stil von diesen alten Karten und den, also das wird halt immer auch als Element aufgegriffen, wenn es um so Cuts geht. Also das heißt, wenn im Film quasi von einer Szene zur anderen gecuttet wird, gibt es da manchmal so eine Tarotkarte, die durchs Bild fliegt und dann irgendwie die beiden gezeichnet zeigt in so einer Ritterrüstung oder sowas. Und das finde ich, ist ganz geckig gemacht.
Finde ich auch ganz interessant, dass das benutzen sie ja quasi, um den Film irgendwie in Kapitel zu unterteilen.
Ja, ein Stück weit, ja.
Ja, und sie unterlaufen ja auch so ein bisschen, oh Gott, da hätte ich vielleicht mal drauf achten, als ich den Film geguckt habe, sie unterlaufen ja auch so ein bisschen diese Heldenreise, ne? Also so, sie haben dann diesen schwersten Moment und dann so dieses aus der Schwelle rauskommen. Und über die Schwelle treten. Sie haben den Mentor, der sich dann aber halt nicht eigentlich als Nicht-Mentor herausstellt. Also ich glaube, da könnte man schon ein Argument machen, dass das diesem Monomythos von Joseph Campbell ganz ähnlich folgt.
Es geht so ein bisschen in diese Richtung, aber ich glaube jetzt mal die klassische Heldenreise ist jetzt auch nicht.
Das ist eine kleine Heldenreise.
Es ist halt Tenacious D, Leute, guckt euch am besten den Film an, dann wisst ihr, worüber wir reden. Auf jeden Fall, er trifft dann halt da seinen Kollegen und, oder auf jeden Fall der später halt sein Freund wird, aber der ist halt in dem Moment noch ziemlich abweisend und ist auch ziemlich arrogant ein bisschen auch, ne? Also der meint halt so, yo, ich bin hier der Ultra-Gitarrist und kenn die und die Leute, kenn Dio und so, also er stellt sich schon so ein bisschen heraus als der Obermacker. Aber eigentlich wohnt er jetzt auch nicht in so einer geilen Butze, sondern also eher, genau, also nicht in einem Haus, sondern eher in so einer Butze. Naja.
Ja. Ja.
Eigentlich und das wollten wir halt ja gar nicht den ganzen Film nacherzählen.
Ja,
das tun wir hier.
Ja, stimmt. Ja, halt ist halt schon so eine Synopsis. Aber ja, ich muss sagen, ich finde diesen Anfang eigentlich sehr charmant. Aber vielleicht, um mal wieder in die größere Diskussion zu kommen, du sagst ja, der Film gefällt dir nicht so sehr, aber wie gefällt dir denn die Musik? Das ist ja auch ein sehr großer Teil des Films.
Die Musik gefällt mir eigentlich ganz gut, hätte aber auch teilweise mehr sein können. Also mehr so ganze Songs auch gerne. Und da wird teilweise sehr viel angerissen. Und da hätte ich mir halt gewünscht, okay, warum spielen sie nicht den Song komplett aus? Weil du hast halt, deswegen bin ich so ein bisschen vom Musical-Begriff so gestutzt, weißt du? Weil es, also natürlich, das Problem ist halt, dass sie quasi auf der Suche sind nach diesem Plague und so weiter und sie haben noch keine guten Songs und so. Also deswegen ist da noch nicht, also rein logisch ist klar, hier können jetzt noch nicht die Mega-Songs gespielt werden, weil einfach die noch am Anfang ihrer Bandgeschichte sind. Aber manchmal hätte ich mir schon gewünscht, dass ein paar mehr Songs komplett ausgespielt werden. Ich weiß nicht, wie hast du das so erlebt? Vielleicht hast du es auch ganz anders wahrgenommen.
Ja, ehrlich gesagt, ich stimme da ehrlich gesagt komplett mit dir überein. Mir haben auch irgendwie so wirklich so ein bisschen so komplette Songs gefehlt. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Element dessen, dass sie halt, wie du halt schon gesagt hast, irgendwie noch nicht keine fertigen Musiker sind. Also die haben halt irgendwie ganz viele Ideen, ganz viele Aspiration, irgendwie, sie wollen ja hier die nächsten großen Rock'n'Roller werden, aber sie haben es halt einfach nicht drauf.
Noch nicht. Genau. Ja, und also vielleicht by the way, ich habe vor diesem Treffen hier war ich noch mal kurz auf YouTube und da habe ich ein Video gesehen zu Tenacious D und halt auch quasi von diesem ersten Album zum Film, was auch sehr lustig war. Und da war eigentlich auch ein Song, den ich sehr gut fand und den ich auch für die Playlist habe, kann ich später noch sagen. Ist auf jeden Fall. Ja, das ist er. Tut mir leid, falls du den auch nehmen wolltest.
Ich habe ja noch eine halbe Stunde. Ich denke mir noch was aus.
Okay, sorry. Wobei, ich hatte eigentlich auch noch einen anderen Rocksong, aber der ist von einer ganz anderen Band. Okay, egal. Auf jeden Fall, da hat man halt ein paar mehr Songs und ich fand die eigentlich gut. Und wie gesagt, da hätte ich mir halt gewünscht, dass sie da vielleicht auch in dem Film mehr drinne haben, so. Aber gut, ja. Es ist, wie es ist. es ist ja auch. Also, weißt du, was mir so ein bisschen aufgefallen ist? Also, wir sprechen ja jetzt gerade so ein bisschen allgemeiner über den Film, ne?
Mhm, ja.
Ist dir aufgefallen, dass bei solchen Bandgründungsfilm-Dingern immer irgendwie so eine Assoziation zum Himmel oder zum Teufel ist und dann klamaukig, so, weißt du? Weil mir ist dann so aufgefallen, also ganz klar, man hat hier, also bei Tenacious D hat man halt den Teufel, der halt irgendwie gegen sie dann am Schluss auch noch ansingt quasi oder einen Rocksong singt. Und bei The Blues Brothers hast du ja auch diese Momente, wo so dieses ich komme in den Himmel und
ja, das Licht, das Licht, ist, siehst du das Licht, ne?
genau. Also diese Erleuchtung. Und das hast du ja bei Blues Brothers 2 hast du es ja noch mehr ein bisschen, diese kultige Kram, der da so mit reinfliegt. Und er hat mich so gefragt, was ist da los? Warum ist das in diesem Film? Warum wird das immer so gemacht?
Ja, ich glaube, das ist einfach, um irgendwie darzustellen, dieses Musikmachen, das ist halt schon irgendwie so, ja, sowas, was Höheres irgendwie. Das ist so dieser Moment irgendwie, einfach um retrospektiv zu sagen, okay, da in diesem Moment ist irgendwas Kosmisches passiert, dass wir uns halt irgendwie so zusammengefunden haben, um halt zu sagen, yo, wir werden jetzt, wir machen jetzt
Hast
Musik,
du
wir werden jetzt eine
nicht
Band.
Gesehen? Siehst du es denn nicht? Ja, stimmt.
Genau, und da macht ein Stunt-Double erstmal 6 Backflips oder so.
War der Flip-Flux. Das nicht wirklich?
Nee, ich glaube, das war ein Double.
Nee, das war
das
der, der kann
das. Das kriegt Dan Aykroyd doch nicht hin.
Toll, long. Nee, das war gar nicht Dan Aykroyd. Das war John Belushi.
Nee, der kriegt das erst recht nicht hin.
Doch, bestimmt. 100%. Nee. Guck Sicherheit. Dir diese Szene nochmal an.
Alter, der John Belushi, der ist doch richtig dick, der ist doch richtig kräftig gebaut, das ist doch ein kleiner Moppel. Ey, der kriegt das doch nicht hin. Das kann, wenn man sich die Szene genau anguckt, sieht man bestimmt, das ist einfach irgendwie so ein Typ, der Größe, so einen Größe M-Anzug trägt und der da sich da.
Hä, der hat eindeutig einen Bauch.
Und ich bin ziemlich sicher, das war John Belushi.
Ja, genau, du hast recht. Du hast recht.
Ja, genau, ist Dan Aykroyd.
Nein, das ist John Belushi. Egal. Wir sind ein bisschen abgekommen. Nee, aber ja, es kann schon sein. Also ich fand den Film ja nicht so richtig gut. Ich weiß auch nicht. Also, ich fand's halt an ein paar Stellen einfach irgendwie ein bisschen überdreht. So. Also, ich möchte vielleicht bevor ich darauf eingehe, möchte ich gerne einfach nochmal über den Schauspieler oder einfach den Bandleader Jack Black sprechen. Weil der hat ja nicht nur Tenacious D gedreht und er ist ja nicht nur ein Rocksänger, sondern er ist ja auch ein Schauspieler, ne? Also er hat
und
ja auch
Videospielcharakter.
Videospielcharakter?
In Brutal Legend spielt er den Eddie. Oder er synchronisiert ihn, glaube ich, nur.
Oh, okay. Wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall ist er ja auf relativ in relativ vielen Feldern so zu Hause, sag ich jetzt mal. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, auch jetzt so aus dem Film, Jack Black ist so ein Typ, der ist 20 Jahre zu spät geboren worden. Weißt du? So ist er ist so voll in seinem Hardcore-Rock-Film so drinne, weißt du so? Und diese Zeit ist einfach in den 90ern komplett vorbei. So, verstehst du?
Ja.
Ja.
Ja, also, nee, ich meine, Rock ist ja, also das ist ja immer noch ein aktives Genre, also.
Ja, es ist ein
aktives Genre, jetzt nicht mehr so diese super, es gibt diese Zeit dieser
Super-Idole, so Jules nicht mehr Mainstream, so, oder?
So. Doch, klar.
Nee.
Auch die Metal-Szene und so, die ist ja,
die sind am Florieren. Diese Szenen sind groß, aber das ist halt nicht
meinst Mainstream. Meinst du vielleicht, also so. dass sich der Geschmack, der Musik, dieser Mainstream-Musikgeschmack irgendwie verschoben
hat? Ja, wesentlich, auf jeden Fall.
Ja.
Mehr zu House, Drum and Bass und was weiß ich nicht noch alles. Also mehr zu diesem ganzen DJ-Kram. Oder was heißt DJ-Kram?
Ja, das würde ich schon sagen, aber ich würde nicht sagen, dass Rock'n'Roll oder halt jetzt hier
die Sache,
Metal, der ganze Kram. Sie gehen ja so in so eine sie wollen ja, glaube ich, in so eine Schmier-Metal-Richtung irgendwie gehen. Es ist nicht wirklich Hard Rock, den die machen wollen, aber ja.
Du meinst
ich würde nicht sagen,
du meinst dass jetzt das, Tenacious D oder was?
Ja, jetzt auch in dem, auch was? Tenacious D in dem Film, auch generell Rock, ich glaube nicht, dass das, also ich denke schon,
ich
dass
glaube nicht
immer noch aktuell.
Also vielleicht eine Sache, vielleicht eine Sache an der Stelle. Also ich mag ja auch Rock sehr gerne, weil Rock ist halt auch teilweise sehr eindeutig und linear und du hast halt auch einfach auch Instrumente, die immer noch die Musik machen und halt nicht einfach irgendwelche Computerbeats, die irgendwie am PC erstellt worden sind. Was man auch gut finden kann, keine Frage, aber du hast halt bei einer Rockband quasi auch noch immer irgendwie ja, den originalen Sound in Anführungszeichen, was ich auch feiere und ich höre auch sehr gerne Rock, keine Frage, aber ich würde halt sagen, dass es zu dem Zeitpunkt nicht mehr so primär ist, so.
Und also ich glaube, das merkt es gibt man eine Gruppe auch ein bisschen. Es gibt eine Gruppe von Rentnern, die immer noch Welttournees machen und immer noch Stadien ausverkaufen.
Ja, ich weiß, aber also. Rolling Stones, ich glaube, das letzte Konzert, was die gemacht haben, war auf Kuba und ich glaube, das war auch wirklich ihr letztes.
Ja?
Ich glaube schon, aber nagel mich nicht drauf fest.
Ja, ich bin mir
vielleicht
ziemlich
werden
sicher,
jetzt
Mick Jagger musste mit einem Sach von der Bühne tragen.
Wahrscheinlich schon. Nein, keine Ahnung. Also, wenn die Bock drauf haben, ich habe ja kein Problem. Ich mag die ja auch. Ich habe hier ja Platten. Ich habe ja LPs hier rumstehen. Nein, keine Frage. Aber ich glaube einfach, dass es nicht mehr zentral ist im Genre. Und ich glaube auch bei den 90ern war ja auch mehr so diese Disco-Jump. Was gab es denn da alles? Diese
nee, Disco war doch so. Mehr so 70er Jahre.
Nee.
Disco war ja wirklich so eine ganz
ja, große... Disco war
wirklich so eine Zeit, das waren, glaube ich, wirklich ziemlich genau 12 Jahre. Irgendwie innerhalb einer Woche ist dieses Disco-Genre quasi, also jetzt ja, sehr überspitzt gesprochen, ist quasi in einer Woche weg und die Leute wollten was Neues.
Ja, gut.
Vor allem Disco war ja noch sehr viel mit Streichern auch, ne? Also.
Ja... Ja, na gut, vielleicht, okay, wir brechen diese Diskussion an dieser Stelle vielleicht ab. Aber, also ich habe halt das Gefühl, er ist halt so ein bisschen Kind einer anderen Zeit. Und das es ist einfach mein persönlicher Eindruck an der Stelle. Vielleicht erlebst du es anders, ich weiß nicht. Und
na, also ich habe halt, also wenn es... Was war nochmal die Ursprungsfrage? Es ging momentan, es hat irgendwie angefangen mit Jack Black. Ach ja, zu früh geboren.
Ja, genau.
Ja, mit dem zu früh geboren, keine Ahnung. Aber ich finde, Jack Black spielt halt in allen seinen Rollen immer im Grunde sich selbst. Also so ein bisschen sowas passiv-aggressives, direkt in die Kamera, sehr viel hin und her, irgendwie sehr energetisch, sehr, sehr, sehr physisch. Und ich glaube, das hat er irgendwie schon immer gemacht und da ist er irgendwie auch nicht rausgekommen.
Ich finde aber, das zeichnet ihn auf der anderen Seite aus. Denn das ist etwas, wo ich sagen würde, das wertet den Film auf, weil er zieht's halt durch. So, verstehst du? Er ist in seinem Rock-Ding und er zieht's halt knallhart durch. Und das respektiere ich. Dafür habe ich höchsten Respekt. Weil ich glaube auch, dass diese erste Bandphase, so kultig sie in dem Film dargestellt worden ist, gar nicht mal so leicht war für ihn. Also diesen Sprung zu schaffen, wirklich auch, ich sag mal, in einer höheren Stufe anzukommen, also wirklich in der, wie sagt man, in der ersten Liga oder so anzukommen, das hat ganz schön gedauert, glaube ich.
Ja, ich würde sagen,
wenn man jetzt, aber seine Karriere im Allgemeinen, also er ist ja dann auch als Schauspieler bekannter geworden und so weiter.
Ja, ach
so, und ich glaube, das ist schon so ein Ding gewesen, was anfangs gar nicht mal so einfach war. Mittlerweile würde ich sagen, ist er ein relativ abgesicherter Dude. So, verstehst du, was ich meine, so ungefähr?
Ja, er spielt ja in einigen großen Produktionen mit. Jetzt, ich glaube, die letzten waren jetzt hier Jumanji und irgendwie so das Remake von, oh Gott, wie heißt diese Kinderhorrorgeschichten? Gänsehaut, Goosebumps.
Ja, genau.
Und der hat jetzt auch in irgendwie diesem Haus der Uhren mitgemacht und ja, er macht halt auch immer noch mit Tenacious D Musik. Also, ja, er hat da schon eine ganz schöne Karriere aufgebaut, das stimmt.
Genau, aber dieser Start war, glaube ich, gar nicht mal so einfach so. Und da finde ich es halt, da habe ich halt Respekt vor, in dem Sinne, dass er halt knallhart dieses Rock-Ding halt auch einfach durchgezogen hat. So, er steht dafür, er zieht das durch und ich finde, man merkt das auch zum Beispiel bei diesem Film School of Rock. Ich glaube, den magst du gar nicht, ne? Kann das sein?
Ich mag School of Rock.
Ach so, du magst den, okay.
Also meine zwei Lieblings-Jack-Black-Filme sind, wenn man das mal so kategorisieren, sind School of Rock und Tenacious D.
Ja,
vor allem, weil, in den Film ist er, wirkt er noch irgendwie jung genug, dass er diese Rollen auch wirklich rüberbringen kann. Oder da ist er, glaube ich, auch noch von der Physis her fit genug. Der ist ja doch ganz schön, noch ganz schön in die Weite gegangen, aber in Tenacious D ist er ja im Grunde noch, ich würde sagen, im Grunde
im ziemlich Rahmen. Attraktiv. Ja, doch, ja.
Er hat halt so eine Rock- wie Metal-Fan-Aura mit seinen langen Haaren und den Koteletten irgendwie und den weiten Jeans und so, ein bisschen kräftiger und so. Er sieht halt wirklich aus wie so ein,
Heavy-Metal-Fan, Rock-Fan. Es ist doch so geil, es gibt so eine Szene in School of Rock, wo er halt vor der Klasse steht und dann so erklärt, es gab einmal eine Sache, die diesen ganzen Bossen gezeigt hat, wo es lang geht und das war Rock. Versteht ihr? Und dann kam diese ganze MTV-Scheiße und hat alles kaputt gemacht. So, und da erklärt er genau diese Story. Und das, ich glaube auch, dass das so ein Stückchen das ist, was ihn auch ausgemacht hat. Weil nämlich, das meinte ich mit, er ist zu spät geboren. Weil ich glaube, er liebt diese Musik, aber es war halt einfach nicht mehr die Zeit, wo das so komplett hart abgefeiert wurde, einfach von jedem, verstehst du? Da musste einfach jeder in der Klasse, wirklich, das war so, jeder in der Scheißklasse musste eine Band gründen, weil damit kam man irgendwie gut bei Mädels an oder sonst was. Es gab eine Zeit, wo das richtig gehypt wurde. Und diese Zeit war in den 90ern und auch jetzt ist die nicht mehr so. Zu 100%.
Würde ich gerade sagen, also bei mir hat das nicht geklappt. Ich war allerdings auch in einer Jazzband und wir waren auch nicht wirklich gut.
Oh, naja, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, wobei ich das nicht beurteilen kann, aber also deswegen auf jeden Fall, um es auf den Punkt zu bringen, Jack Black zieht halt durch und das respektiere ich.
Ja, er macht halt sein Jack Black Ding irgendwie.
Naja.
Ja. Na gut.
Aber okay. Du findest ja viele Dinge sehr gut. Vielleicht sagst du einfach mal dazu was. Weil wir sind ein bisschen abgekommen von dem eigentlichen Film.
Ja, genau. Also, wie gesagt, ich finde halt einfach den Film an sich sehr charmant. Ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht der beste Film irgendwie von den Einstellungen her. Es gibt sogar am Anfang einige Momente, sogar schon in der Szene, wo wir darüber gesprochen haben, an diesem Strand, wo man merkt, dass die Produktion auch sehr, sehr klein war. Das ist halt auch kein großer Film.
Hm.
Da gibt es diese eine Szene, wo halt, wo sie sich treffen und da gehen im Hintergrund Leute so vorbei und ich glaube, die sind da zwei oder dreimal dieselbe Gruppe quasi durch den Hintergrund gegangen. Die müssten quasi zurückteleportiert sein und dann noch hätten die nochmal anfangen müssen zu laufen.
Ja.
Aber ja, nee, ich finde den Film, wie gesagt, sehr charmant, auch weil er halt eine Geschichte erzählt, die im Grunde ganz, ganz klein ist. Das sind halt wirklich nur zwei Typen, die Musik machen möchten, da eigentlich für das, was sie machen möchten, nicht die Fertigkeiten haben, dann auf so einen Roadtrip gehen und ich glaube, Los Angeles von Sacramento ist auch wirklich nur so ein paar Stunden oder so, ein Tag, nicht viel mehr.
Ja, ich glaube auch.
Und dann letzten Endes ist der Film vorbei, indem sie noch nicht mal ihr Ziel erreicht haben. Sie haben ja diesen Wettbewerb in der Bar gar nicht gewonnen und ihre Miete zu bezahlen.
Ja, aber darauf habe ich die ganze Zeit dann am Schluss doch noch gehofft und fand dann dieses Battle mit diesem Teufel dann irgendwie fast ein bisschen, weiß ich auch nicht, es war ja sowieso Klamauk und surreal, aber warum hat man sie dann nicht direkt auf der Bühne erlebt? Warum auf diesem schrabbligen Parkplatz vor dieser Bar?
Weil es nicht darum geht, dass sie es groß schaffen, okay, dass sie damit mit ihrem Traum Erfolg haben. Mhm. Es geht darum, dass sie ihren Traum leben, Alter.
Okay. Also, nichts für ungut. Aber es kommt auch ein bisschen rüber, vor allem dann, weil die cutten dann rüber zu so einer Szene, wo sie dann da sitzen und quasi einen durchziehen und da denkt man so, die waren die ganze Zeit auf so einem Hardcore-Drogentrip, so ein bisschen.
Ja, das kann ja eigentlich nicht sein, sie haben ja das Horn des Teufels, also.
Ja, das stimmt.
Das muss halt schon passiert sein. Ich finde das Finale super, wo sie dann da gegen Satan quasi einen Rock-Off haben. Ich glaube, gespielt von Dave Grohl. ich mag das. Ich mag diesen Show dann. Das ist mit dem I'm the Devil, I love metal.
Das ist ja so, die singen ja wirklich gegeneinander an. Aber auch das ist ja quasi teilweise nicht so richtig alleinstehender Song, so, verstehst du? Das ist so, ich weiß auch nicht, das ist fast so wie in so ein Rap-Battle.
Ja, so ein bisschen. Im Grunde schon.
Geht das in die Richtung. Und ja, du bist und nicht mehr ganz und jetzt verschwindest du in dein Loch. Und dann oder irgendwie
wird so. Er da in das Höllenloch zurückgezogen und er sagt nur,
vor allem,
fick dich, Cage und
Jables. Ja, genau. Ja, also, ich fand halt einfach, es gab so ein paar Stellen innerhalb des Films, die fand ich halt einfach so ein bisschen unlogisch. Also,
ja, aber ich glaube, logisch sein will der Film auch gar nicht. Das ist im Grunde das ist im Grunde so eine Roadmovie, so ein bisschen auch Kifferkomödie, da ist auch sehr viel, sehr viel Fäkalhumor drin. Also es kommt halt öfter mal ein Schwanzwitz.
Das ist ein Schwanzwitz. Ich meine, was passiert denn bitte, als sie da einbrechen? Sie durch den Filmmann an dieser Stelle?
Halt die Laser mit seinem Schwanz deaktivieren, Ding indem er ihn halt da auf den Knopf drückt da. Also es ist halt eine wie gesagt, es ist halt sehr charmant. Ich glaube, das ist so ein Charmant, das muss man mögen. Das ist halt
ja,
so ein
das
bisschen.
Ist eher so, ich glaube, was du auch so meinst, ist so ein bisschen, das ist so süß, weil im
ja,
Sinne von, das ist genau. So süß, weil die Boys es halt ultra nicht drauf haben.
Ja, man guckt halt diesen beiden Typen dabei zu, man weiß, okay, ich weiß, ihr wollt das schaffen, aber
jetzt
irgendwie
halt Hardcore-Scheiße.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr den Scheiß nicht hinbekommt, aber Leute, versucht's einfach.
Ja, also, es gibt halt immer wieder so Szenen, wo ich mir halt denke, das könnte so zu 100% ist denen das passiert, wie beispielsweise die singen so, fühlen sich gerade richtig geil auf der Bühne und denken, so eine Frau hat sie angeguckt und dann zwingen die sie so zu und die Frau so, nee, und geht halt oder so. Und ich glaube, solche Momente gab es zu Tausenden bei den beiden. Und halt auch so diese Aktion, wo der eine dann halt quasi zu so einer Hausparty abhaut, könnte ich mir auch fast vorstellen, dass sowas mal vorgekommen ist, dass sie auf so einer Hausparty gespielt haben oder sowas. Wo ich mir aber dann gedacht habe, warum kommt da nicht der an? Also, warum kommt da nicht Jack Black Oder warum sammelt der andere ihn nicht wieder ein und sie spielen dann beide und rocken diese Hausparty. Stattdessen hast du dann halt von Jack Black so einen Drogentrip, also wirklich Drogentrip, Ding dargestellt mit so Wutschpilzen und was weiß ich.
Ich fand ihn alles, ehrlich gesagt, lustig.
Ich fand ihn einfach nur sich, irgendwie saudämlich.
Ich fand ihn ehrlich gesagt lustig, weil er stellt sich halt vor, so, oh, er hat halt er wollte halt jetzt den Rest zu diesem Museum zu Fuß laufen, hat dann unterwegs Hunger bekommen, hat dann im Wald so ein paar Pilze gegessen.
Das ist so sau random, verstehst du?
Ja, ja, und dann kriegt er halt diesen Drogentrip, wo er denkt, yo, Sasquatch is my daddy and he's gotta protect me. Ich fand das ehrlich gesagt lustig auch dann, wo er dann halt in seiner Vorstellung sagt er, ey, wir gehen zum Erdbeermilchfluss und schwimmen da lustig und man sieht halt dann.
Er säuft halt eigentlich ab in so einem richtigen Fluss.
Wie er dann in irgendeinem Schnellstrombein ertrinkt. Ich muss sagen, es hat halt irgendwie auch, es könnte auch irgendwie nostalgische Verklärung sein. Es hat halt.
Ja,
ich habe den Film das erste Mal gesehen, als ich irgendwie 12 war. Es war ziemlich bald, als der Film rauskam.
Okay.
Irgendwie 2007 oder so. Ich muss sagen, das hat damals meinen Humor unglaublich getroffen. Und das ist, glaube ich, immer noch so, dass ich deshalb einfach diese sehr nostalgischen Gefühle für den Film habe. Und ich finde, die Szene finde ich immer noch lustig. Auch wo er dann auf dem Baum sitzt und denkt, er fliegt und er will nach vorne gehen. Und dann kommt hier diese sehr klassische Slapstick-Sequenz, wo er halt den Baum runterfällt und er landet dann nochmal mit seinen Eiern quasi direkt auf so einem Ast und es gibt nochmal so ein und dann rutscht er nochmal den Rest des Weges runter.
Ich meine, okay, ja. Also, es gibt ja auch dann diese andere Szene, also kurz davor sind sie in so einer Bar oder so einem Diner am Straßenrand.
Der komische Typ, ne?
Ja, und dann denke ich mir halt auch so, dieser Typ ist so ultra random, so da treffen sie einfach auf so einen Typen, der einfach da ist und dann schon mal in dieses Museum einbrechen wollte, um genau diesen Plaque zu klauen. Und wie groß ist bitte die Wahrscheinlichkeit, dass der da ist, das ist alles so ein bisschen.
Es ist halt so eine absurde, so ein bisschen unangenehme Komödie.
Ja, also ich glaube, man muss halt auch einfach den Humor mögen und ich glaube, an der Stelle ist halt für mich so ein Punkt, weiß ich nicht, vielleicht too much und das ist dann einfach für mich dann doch nichts mehr irgendwie ein Stück weit. Also wie gesagt, ich finde die Musik, die beiden machen, überhaupt nicht schlecht und hätte mir da sehr viel mehr gewünscht. Ich finde auch, die beiden bringen das sehr gut rüber, wobei ich Jack Black als Schauspieler dann doch besser finde als den anderen, also Kyle Gass. Aber er ist ja auch kein klassischer Schauspieler, wobei ich glaube, bei Tenacious D war Jack Black auch noch nicht so groß, ne? Glaube ich auch nicht, ne? Oder? Ich weiß es gar nicht.
Oh, ich glaube, er hat den Film selbst finanziert, also.
Ach so, okay.
Das war keine große Produktion, aber ich glaube, die hat schon irgendwie vielleicht 2 Millionen, oder ich glaube 7 Millionen.
Boah, so viel doch?
Okay. Aber ich glaube, er hat die größtenteils selbst finanziert, also.
Dann muss er da schon Erfolg gehabt haben. Aber naja, gut, stimmt. Ich glaube, School of Rock ist auch älter. Also ich glaube, das ist schon Anfang der 2000er oder so, ne?
Ja.
Ich habe neulich mal ein Video. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
So, Jack Black, der macht ja auch wirklich schon seit Kindheitstagen, ist ja quasi schon als Schauspieler aktiv. Also ich glaube, einer seiner ersten Auftritte war oder seine ersten Rollen war für einen Werbespot, für so ein Atari, so ein pixelbasiertes Abenteuer. Und da hat er übrigens auch schon dieses passiv-aggressive, ich gucke in die Kamera und emote ganz viel Zeug gemacht.
Ja, genau. Ja, also das wie gesagt, ja, also es gibt halt Elemente, die finde ich ganz gut. Ich glaube halt auch einfach, es gibt halt immer wieder so Momente, wo ich denke, ja, das könnte denen durchaus passiert sein, dass die Story in sich natürlich total weit hergeholt ist und auch ein bisschen kultig und klamaukig ist, ist klar. Ich meine, anders kann man den Film halt einfach nicht sehen. Wenn man da mit irgendwelcher Logik rangeht, funktioniert es halt auch nicht komplett, das ist ganz klar. Aber ich finde, also wie gesagt, ein paar Szenen fand ich persönlich halt ein bisschen too much für mich oder für meinen Humorgeschmack.
Würde mich aber anschließen. Ich habe auch in ein paar Szenen gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt doch ein bisschen too much irgendwie.
Also ich, es ist halt, man hat halt manchmal den Eindruck, okay, da wollen sie einen Gag machen, aber ich muss halt einfach nicht so sehr lachen, wie sie es vielleicht beabsichtigt haben. Und ich glaube, das ist halt auch immer so ein Ding von, ich finde es halt in der Szene als Schauspieler und später vielleicht auch, wenn ich den Film dann nochmal im Cut durchgehe, extrem witzig, weil ich halt extrem viel damit verbinde oder so, also wirklich als Producer, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht ist das dann für einen unabhängigen Zuschauer dann doch ein bisschen zu, weiß ich nicht, zu abstrakt, oder man kann da nicht ganz so sich hineinversetzen wie jetzt ein Jack Black oder ein Kyle Gass.
Mir ist übrigens gerade noch eingefallen, es gibt in dem Film eine Verfolgungsjagd-Sequenz.
Ja, stimmt.
Die ich gar nicht mal so scheiße finde, aber weil sie sich halt nicht komplett auf die Verfolgungsjagd fokussiert. Die machen dann nämlich was ganz Interessantes.
Warte mal. Ja, also sie telefonieren dann, ne?
Die flüchten dann vor der Polizei. Genau, und man kriegt diese Verfolgungsszene quasi nicht direkt, also zum Teil schon, aber nicht komplett aus der Perspektive von JB und Cage mit, sondern halt aus der Perspektive des Typen, dessen Auto sie halt geliehen haben und der das halt am Fernseher sieht, und du hörst halt durch das Telefon, sie fahren da irgendwie so eine Treppe runter und JB Stimme macht mal so ein, wenn man halt so eine Treppe runterfährt, und man hört das halt durchs Telefon und sieht das quasi durch den Fernseher, und man kriegt halt so diesen, jo Leute, was für ein Scheiß macht ihr mit meinem Auto? Oh, ihr sagt mir gerade, ihr seid das gar nicht. Mhm, red weiter. Ach, ist das ein guter Film? Mhm, okay. Yeah. Ja, das fand ich, im Grunde auch, fand ich auch unglaublich, irgendwie lustig. Das,
wobei halt auch, also diese also auch da fühlte ich mich halt mega an The Blues Brothers erinnert, weil sie am Schluss des Films auch verfolgt werden, aber die Verfolgungsjagd von den beiden ist halt komplett random, weil sie werden halt einfach gestoppt von einem Polizisten, der wahrscheinlich einfach nur eine kleine Fahrzeugpapier.
Sie werden gestoppt, weil als sie sich zerstritten haben und Kyle quasi zu dieser Hausparty hinfährt, hat JB einen Stein geworfen und hat das Rücklicht getroffen.
Ach ja,
stimmt. Und darum sollen die kontrolliert werden. Weil der Polizist wollte sie quasi nur rechts ranfahren lassen und sagen, jo Leute, euer Blinker da ist kaputt, fix das mal. Und genau. Die beiden haben halt Schiss bekommen, weil sie ihren Raub durchgezogen haben und haben dann halt hier die Verfolgungsjagd vom Zaun gebrochen.
Ja, aber auch das ist halt komplett random, so weißt du sehr. Da hättest du ja einfach sitzen bleiben können, ganz ruhig, Fahrzeugkontrolle, der hat gesagt, ja, lassen Sie das mal reparieren. Dann wären die weitergefahren, da wäre halt nichts passiert, so.
Also ja, aber die waren halt in Panik, okay, sind halt ins Rock'n'Roll-Museum eingebrochen, Alter. Was ist, wenn die jetzt, was ist, wenn
die
jetzt
schon wieder in Los Angeles und nicht in, wo war das, San Diego oder?
Sacramento,
wo sie da hingefahren sind, also.
Ich glaube, das ist sogar noch in Kalifornien, ich bin mir allerdings nicht
Ich glaube auch. Keine Ahnung. Also, ja, wie gesagt, also, es gibt ja so ein paar Sachen, wo ich halt denke, so, hä, okay, ja gut, okay. Kann man machen, ist ganz lustig, aber so ein bisschen weit hergeholt.
Also, wie gesagt, ich mag den Film sehr gerne, weil halt Tenacious D, ich mag halt auch die Band, ich mag der Musik. Es trifft hier und
hast
da.
Hast du denn überhaupt eine CD oder ein Album von den beiden?
Nee, leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe irgendwie auch nie eine CD von denen irgendwie
fällt
mal in
Handel
bekommen.
Fällt
ja
nicht so in die Hände, ne?
Irgendwie? Weil das war ja auch noch irgendwie vor 2010 und so. Ich war da auch noch, wie alt war ich da? 12, 14? So um den Dreh. Irgendwie bin ich da nie an eine CD von denen gekommen. Ich muss auch sagen, ich besitze generell sehr wenige CDs.
Okay, ja, gut.
Also das hat
sich. Bei mir ist das jetzt nicht wesentlich anders.
Ja, ich habe auch noch irgendwie ein paar Platten, so irgendwie 3, 4. Aber ich glaube auch diese Idee von irgendwie so eine Musiksammlung haben, die hat sich auch jetzt mit dem Aufkommen von Streamingdiensten und dem Internet, hat sich sehr aufgelöst. Und das war quasi dann so doch, dieser Film ist ja dann so Anfang der 2010er, ne? Hat sich das halt so aufgelöst und da, ja, ist das irgendwie.
Hört das so langsam auf, dass man CDs und Platten kauft? Klar. Also, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich muss vielleicht an der Stelle nochmal klarstellen, also ich kannte die Band vorher so in der Form nicht. Ich wusste, dass Jack Black Musik machte. Ich hatte auch vor Jahren mal School of Rock gesehen, dann habe ich es irgendwann nochmal gesehen. Genau das, was ich vorhin erwähnen wollte, ist, ich hatte ein Video gesehen, wo er quasi jetzt mit den älteren Leuten, die damals in dem Film mitgespielt haben, also damals noch Kinder waren, jetzt natürlich erwachsen waren, und dann hat er quasi mit denen nochmal ein Konzert gegeben, was ich sehr, sehr cool fand von ihm.
Cool.
Und da hatte ich, wie gesagt, dieses Video gesehen, und da machen sie dann halt quasi so ein bisschen fast Blues-mäßig so dün, 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 und dann singt noch mal irgendwie einer ein Solo oder spielt noch mal einer mit der Gitarre so ein Solo.
Ich wachte morgens auf und machte mir einen Kaffee.
Genau.
Ich schieb den Toast in den Toaster rein und holte die Butter aus dem Kühlschrank. Der Käse war alle. Genau. Was mache ich jetzt nur? Ich koch mir ein Ei. Das Frühstück ist fertig. Alter, lass uns eine Band gründen.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Wenn wir noch ein zweites Leben haben, gründen wir statt einem Podcast eine Band.
Ey, das ist das 42. Mal, dass wir diesen Podcast gegründet haben. Beim 43. Mal wird es eine Band.
Ja, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, ich wusste, ich kannte ihn ja auch aus jetzt neulich erschienenen Film Jumanji und so weiter. Fand ich auch sehr cool, wie er da geschauspielt hat und so weiter. Aber ich kannte jetzt auch nicht großartig jetzt die Band oder die vielen Songs und so weiter. Also ich bin jetzt kein Fanboy oder so. Aber das, was ich jetzt so gehört habe, auch durch den Film und so weiter, finde ich auch sehr ansprechend und gefällt mir auch, ja. Auf jeden Fall.
Ich muss auch sagen, Tenacious D's Musik geht halt auch in so eine Richtung, das ist halt wirklich Nische. Also die singen halt viel über Drachen und Ritter und Dämonen, Zauberer, über Drogenkonsum und so. Also das ist schon, das ist so eine Nische von
Alternative Rock.
Ja, nee, Alternative würde ich nicht sagen. Nee. Aber es ist schon so eine Nische auch von Musik, die nicht bei jedem ankommt. Mhm. Ich persönlich mag sie. Ich mag auch hier Ninja Sex Party und sowas. Die gehen ja auch in so eine ähnliche Richtung. Also das ist irgendwie, das trifft bei mir irgendwie so einen Nerv. Und wie gesagt, ich habe auch irgendwie verklärte Filme, verklärte Gefühle für diesen Film.
Das kann man ja auch haben, ist ja auch völlig legitim. Ja. Aber ich hatte das jetzt nicht in dem Fall. Aber gut, ich glaube, wir sind so langsam durch. Und bevor wir uns hier noch im heißen Brei herumreden, würde ich sagen, wir stellen noch unsere Songs vor, und ich habe einen Kompromissvorschlag, weil ich nämlich auch noch einen weiteren Song von ihnen gehört habe, von dem Album, das einfach nur Tenacious D heißt. Und ich glaube, das ist das Album zum Film. Und deswegen nehme ich einfach den ersten Song, den habe ich mir nämlich angehört. Das ist nämlich, ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus, Kielbasser oder Baser. Auf jeden Fall quasi Kiel, so wie die Stadt geschrieben, und dann Basa. I don't know, killt mich, wenn ich das falsch ausgesprochen habe.
Kielbasar? Keine Ahnung. Okay. Na gut, dann dann nehme ich den einen der bekannteren Songs, dann nehme ich auch von Tenacious D, auch für den Film, auch für das Album Tenacious D, den Song Tribute.
Ich habe da auch noch mal das Musikvideo mir angeguckt auf YouTube, und es war sehr, sehr lustig.
sehr guter Song. Ich glaube auch einer der bekannteren. Der sich jetzt auch ein bisschen außerhalb, nach außen geschafft hat.
Ja, das glaube ich auch. Weißt du, was mir, also in dem Video sind sie halt quasi in so einer Mini-Soundbox, also so einem Mini-Studio. Das ist wie quasi, du bist an so einem Airport oder an so einem Bahnhof.
Das ist wie so ein Passfoto.
Genau.
Ja, ja.
Dann dachte ich mir so, Alter, wie geil wäre denn das, wenn es sowas gäbe an so Flughäfen oder an so einem Bahnhof oder so. Das würde ich ultra abfeiern, wenn man dann quasi so eine kurze Aufnahme machen könnte, wenn man gerade auf irgendwie ein Flugzeug oder einen Zug warten muss oder so.
Ich glaube, das war in den Staaten relativ weit verbreitet. Wie war das nochmal? Kennst du den, du kennst den von den White Stripes, den Gitarristen, Sänger?
Keine Ahnung.
Ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, egal. Der hat auf jeden Fall einen Plattenladen. Ich glaube, das heißt Yellow Label. Und Aha. Die stellen auch noch Platten her. Und die haben eine Bühne, da kannst du quasi auftreten. Und diese Performance wird dann quasi aufgenommen. Meine Güte. Diese Performance wird aufgenommen und dann quasi direkt auf eine Platte gepresst.
Oh, okay.
Krass. Also, ja.
Das ist alles möglich. Auf jeden Fall, die Songs, die wir gerade genannt haben, die findet ihr nämlich auf Spotify in der Playlist Bisschen anders Playlist. Einfach da genauso eingeben, wie ich es gesagt habe.
Muss man trotzdem noch ein bisschen suchen.
Ja, es ist irgendwie manchmal ein bisschen versteckt. Ich verstehe das gar nicht.
Aber ist gut. Halt Bisschen anders Playlist, ist halt sehr generisch.
Ich weiß es auch nicht. Egal. Darüber hinaus findet ihr uns noch bei Facebook und bei Instagram. Ein bisschen anders der Podcast. Und da informieren wir euch immer über die aktuellen Folgen und worum es daran geht. Und da seht ihr auch unser wunderbares Artwork zu den einzelnen Folgen nochmal
etwas
größer.
Einmal neu, ein neues Artwork. Aber ich muss ja irgendwie mal, wir müssen uns mal zusammensetzen und irgendwie gucken, dass wir da noch irgendwie ein bisschen mehr Content raushauen. Aber,
ein bisschen mehr pushen.
Ein bisschen mehr pushen. Aber genau, pushen. Falls ihr diesen Podcast hört und es auch bis hierhin geschafft habt, vielen Dank. Und wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr bis hierhin gehört habt, erzählt doch euren Freunden von diesem Podcast, erzählt euren Eltern, euren Großeltern und deren Haustieren davon. unter Umständen müsst ihr denen halt auch technische Sachen zur Hilfe stellen. Aber hey, das macht ja alles für euren Lieblingspodcast. allerdings könnt ihr uns auch direkt kontaktieren, falls ihr euch mal melden wollt mit, hey Leute, das fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Das könntet ihr so machen. Oder hey, vielleicht könnt ihr mal darüber sprechen. Könnt ihr uns direkt kontaktieren mit der E-Mail-Adresse bisschen anders podcast@gmail.com ohne dass der. Und ich glaube, das wäre erst einmal alles.
Ja, damit würde ich sagen, sind wir raus.
Dann sind wir für diese Woche raus.